Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute möchte ich auf ein paar Kommentare eingehen zu der vorletzten Podcast-Folge. Da ging es ja um das Sorgenkind Solar. Und es gab insbesondere einen Kommentar, der angemerkt hat, ja, Photovoltaik hat ja doch einen sehr hohen Flächenbedarf. Wir versiegeln Flächen. Mit diesem Mythos möchte ich aufräumen, möchte das mal diskutieren. Und zweiter Teil des Kommentars war, dass Photovoltaikanlagen doch die Umgebung aufheizen. Klar, wir haben dunkle Module. Das verändert die Albedo, also diesen Rückstrahleffekt. Und führt das nicht eigentlich zu einer Klimaerwärmung, wenn wir diese dunklen Module haben, statt der Natur, die wir natürlich abdecken? Diese beiden Aspekte gucken wir uns jetzt mal in dieser Folge etwas genauer an und räumen mit den Mythen mal auf. Steigen wir ein. Also, wie gesagt, wir wollen anfangen mit dem Mythos PV-Frist-Landschaft. Ne? Klar, wir haben vor allem bei den Freiflächenanlagen, die Dachanlagen, ich glaube, das ist unkritisch. Ganz im Gegenteil, ist es sogar positiv, wenn wir die Dächer, egal ob das jetzt so Satteldächer auf Einfamilienhäusern sind oder ob das Flachdächer sind von Gewerbegebäuden oder Industriegebäuden. Die Fläche ist ja sowieso weg, ist ja auch sogar schon versiegelt. Da gibt es, glaube ich, keinen Konkurrenzeffekt. Aber Freifläche, die wir brauchen große Flächen, um Photovoltaik zu installieren. Man sieht das entlang der Autobahnen oder der Bahntrassen insbesondere. Hat auch was damit zu tun, dass das halt Sonderflächen sind, die wir ja anderweitig nicht und nicht gut nutzen können. Und auch da dann immer der Vorwurf, wir verdrängen damit ja Landwirtschaft. Das kann ja fruchtbarer Ackerboden sein, der dann als Energieerzeugungsfläche genutzt wird. Also, wie groß sind da so die Flächen? Was ist so der Flächenbedarf? Wir brauchen typischerweise für ein Megawatt Freiflächenanlage ungefähr ein Hektar. Ne? Wir haben ja diese aufgestellten Module, die sind dann meistens im 30-Grad-Winkel typischerweise nach Süden ausgerichtet. Ne? Das ist dann wieder der Bezug zu der Folge vor zwei Wochen, dem Sorgenkind Solarenergie. Da braucht man einen gewissen Abstand zwischen diesen Modulreihen, damit sich die Modulreihen nicht gegenseitig verschatten. Wir legen in Deutschland die Module natürlich nicht flach hin. Das macht, also würde zu doch spürbaren Ertragsverlusten führen, was auch noch wirtschaftlich nicht interessant ist, sind vertikal installierte Module, also im 90-Grad-Winkel. Das wird auch in naher Zukunft attraktiv werden. Wollen wir jetzt aber an dieser Stelle, will ich das gar nicht diskutieren. Aber klar, dann ist diese Fläche teilversiegelt. Denn wir können natürlich diese freie Fläche, diesen Ackerboden nicht mehr landwirtschaftlich nutzen. Im Unterschied zur Windenergie, da können wir drumherum Landwirtschaft betreiben. Das ist kein Problem. Oder bin ich jetzt von irgendwelchen Dingen wieder, da haben wir irgendwelche Stoffe, die dann bei den Rotorflügeln abfallen. Also das ist auch ein Mythos, räumen wir vielleicht mal an anderer Stelle aus, nicht an dieser Stelle. Also die Fläche ist nicht nutzbar. Wir können die Schafe grasen lassen, die dann da ein bisschen Grünflächenpflege betreiben. Aber es ist keine landwirtschaftliche Nutzfläche mehr. Anders vielleicht noch bei Floating PV, also bei Photovoltaikanlagen, die auf Seen schwimmen oder Wasserflächen. Das hat sogar einen positiven Effekt. Nochmal ein anderes Thema. Wenn wir jetzt mal uns die Leistung und Energiedichte angucken, also wie viel Leistung bekomme ich auf eine festgelegte Fläche? Und das wollen wir mal vergleichen mit anderen Energiesystemen oder Technologien, vor allem auch mit den fossilen, denn wir stehen auch da natürlich in der Konkurrenz. Auf Dach, wenn wir ein Satteldach haben, also Dach parallel installieren, bekommen wir ungefähr auf einen Quadratmeter, das sind so 0,2 kW oder 200 Watt, Pi mal Daumen, Module werden auch immer effizienter, wird also steigt natürlich an durch den erhöhten Wirkungsgrad. Der Jahresertrag mal so Pi mal Daumen, ganz grob in Deutschland, rund 2 Gigawattstunden pro Hektar Fläche. Wir sind, die Modulfläche liegt da dichter gepackt, wir haben geringe Abstände auf den Dächern. Bei diesen Freiflächen-Photovoltaikanlagen oder gleiches gilt für natürlich, was die Leistungsdichte angeht oder die Energiedichte, auch auf Flachdächern. Da haben wir so pro Hektar ungefähr 1 Megawatt. Das heißt also eine Faustregel, wir brauchen so ungefähr 10 Quadratmeter, um 1 Kilowatt Peak zu installieren. Heißt also, der Jahresertrag auf einem Hektar Ackerland ist ungefähr eine Gigawattstunde. Mal so Pi mal Daumen, ne? Ist ein ganz grober Wert. Ich weiß, kann man wieder viel rechnen. Eine Gigawattstunde ist so die Größenordnung, kommen wieder viele Einheiten. Die Hörerschaft kennt das ja schon. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, ist das jetzt viel oder wenig, so eine Gigawattstunde pro Hektar. Die Windenergie hat ungefähr, wir brauchen so 7 Megawatt, können wir auf einem Hektar installieren. Jetzt kann man sagen, ja Moment mal, wieso denn 7 Megawatt pro Hektar? Hat was damit zu tun, wie groß die Ausgleichsfläche um eine Windturbine herum sein muss. Und bei modernen Windenergieanlagen sind wir so ungefähr bei 7 Megawatt pro Hektar. Heißt, der Jahresertrag in Deutschland auf einem Hektar Fläche, die wir nutzen für die Windenergie, und das ist ja dann häufig auch Ackerland oder Wald, geht natürlich auch, sind so rund 15 Gigawattstunden. Also schon deutlich mehr. Faktor, Pi mal Daumen 15, ist die Windenergie, hat eine höhere Energiedichte als Freiflächen-Photovoltaikanlage. Mit anderen Vor- und Nachteilen, aber das ist immer so die Größenordnung. Beim Biogas, also das ist jetzt wäre die Alternative, wir nutzen die landwirtschaftliche Nutzfläche für Energiepflanzen. Da sind wir auf einem Hektar, können wir umgerechnet knapp 20 Megawattstunden produzieren. Also nur zur Erinnerung, 1000 Megawattstunden sind eine Gigawattstunde. Wir brauchen ja ein paar Zahlen, sortieren wir nochmal in Ruhe. Das heißt also, wenn wir jetzt vergleichen, wie viel Energie bekomme ich aus einem Hektar Ackerland mit Energiepflanzen, Silomais, den ich dann in Biogas umwandle und den dann verarbeite in Blockheizkraftwerken zu Strom und Wärme. Die Freiflächen-Photovoltaikanlage produziert ungefähr 50 Mal mehr Strom im Vergleich zu Energiemais. Das heißt also, die Bioenergie hat natürlich andere Vorteile, aber wenn wir auf die Energiedichte gucken, ist die Photovoltaik um ein Vielfaches effizienter. Und dann könnte man auch sagen, Windenergie noch mal effizienter. Also das ist schon mal ein klarer Vorteil gegenüber der Bioenergie. Wenn wir da mal so eine Konkurrenzsituation erzeugen zwischen den unterschiedlichen regenerativen Energieträgern. Jetzt kann man sagen, ja Mann, also das mit den Erneuerbaren ist ja alles ganz nett, aber wie sieht es denn jetzt aus mit konventionellen Kraftwerken? Und da muss man natürlich sagen, klar, da sind die konventionellen Kraftwerke deutlich energiedichter und haben eine höhere Energiedichte. Da muss man jetzt auch wieder aufpassen, was vergleichen wir da? Vergleichen wir nur das Kraftwerk, ne, so ein Kernkraftwerk, riesen Energiedichte. Klar, da ist, also ich finde Terawattstunde elektrische Energie, die ich erzeuge aus einem Kernkraftwerk, brauche ich 7 Hektar. Also, das ist dann das Gelände von so einem Kernkraftwerk, Zaun drumherum, fertig. Bei Kohle sieht es schon anders aus, denn man darf ja nicht vergessen, ich brauche ja für Kohle auch noch die Fördergebiete. Ne? Also Braunkohle ist dadurch dann ein großes Problem. Also Braunkohle, wenn wir mal den Tagebau mit reinrechnen, für eine Terawattstunde brauchen wir 1000 Hektar. Das ist aber immer noch die Hälfte im Vergleich zu Freiflächenphotovoltaik. Ne? Da brauchen wir halt 2000 Hektar für eine Terawattstunde elektrische Energieerzeugung. Also, klar, was haben wir bei der Freiflächen? Ne? Wir haben noch die Modulfläche, da haben wir noch die Wege, Trafostation etc. Bei der Kohle, Tagebau, kann man sagen, ja gut, wenn wir Steinkohle haben, man darf nicht vergessen, Steinkohlebergbau war halt in Europa. Klar, es gibt aber andere Länder wie jetzt Kolumbien, Australien, aus den Ländern beziehen wir ja unsere Steinkohle per Schiff. Die haben Steinkohle sogar noch im Tagebau. Ganz andere Situation. Das, was wir im Braunkohlerevier Garzweiler zum Beispiel oder in der Lausitz kennen, das müssen wir mit berücksichtigen. So, jetzt geht die Diskussion natürlich sofort los, kann ich mir vorstellen. Und ja, aber wir brauchen ja für die Windenergie, da müssen ja auch, muss ja auch alles hergestellt werden. Bei der Kernenergie, auch das Uran muss abgebaut werden, wobei das Uran halt so eine hohe Energiedichte hat. Selbst wenn wir das mit berücksichtigen, haben wir einen minimalen Flächenbedarf. Wäre wieder ein Pluspunkt für die Kernenergie. Was da fehlt, ist dann der Flächenbedarf und dann theoretisch über die Zeit für die Endlagerung. Das ist klar, ist unter der Erde, dann ist die Fläche ja nicht benutzt. Ich weiß aber nicht, wie sinnvoll das ist oder wer Interesse hat, sein Häuschen zu bauen, wenn mehrere Kilometer unter diesem Haus dann ein Endlager für Kernkraftmüll ist. Ich wäre da nicht für zu gewinnen. Also das heißt, wo zieht man die Grenze? Was ist die sogenannte Systemgrenze? Bei Photovoltaik müssen wir Silizium abbauen. Und das ist jetzt im Prinzip auch in Anführungszeichen nur Sand. Aber ne, wir brauchen hochreines Silizium, Transportwege und so weiter und so fort. Also irgendwann wird es dann schwierig zu sagen, so das zählen wir noch mit rein, das zählen wir nicht mit rein. Haben wir ja letzte Woche auch mit Christian diskutiert bei der regionalen Wertschöpfungskette. Was fließt mit rein? Was lässt man wieder raus? Was sind Regionen? Also man hat ganz oft bei solchen Diskussionen das Problem, wo ziehe ich die Grenze, sodass man da irgendwann in der Diskussion nicht mehr weiterkommt. Aber das ist, denke ich, für die Einordnung wichtig. Photovoltaik liegt im Mittelfeld, ne, ist deutlich effizienter als Bioenergie. Windenergie ist interessanter. Dach-PV ist halt am effizientesten, weil wir einfach keine neue Fläche nutzen, sondern eine Doppelnutzung haben. Wir nutzen einfach die Dächer. Zweiter Punkt jetzt noch zum Flächenbedarf. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Fläche in Deutschland überhaupt? Also schaffen wir das überhaupt, wenn wir sagen, wir wollen jetzt bis zum Jahr 2045 in der Größenordnung von, ich weiß nicht, 300 Gigawatt haben? Haben wir überhaupt genug Fläche? Also 50% der Landesfläche von Deutschland ist Landwirtschaft. Also das heißt, wenn wir die ganze Deutschland mal aufteilen, die Hälfte ist Landwirtschaft, ungefähr ein Drittel ist Waldfläche. Siedlungsfläche und Verkehrsfläche macht 15% aus der Landesfläche von Deutschland. Davon sind die Hälfte dieser Siedlungsfläche ist versiegelt. Das ist dann einfach Asphalt, gepflastert, das Wasser fließt halt in die Kanalisation. Das kann nicht versickern, das ist keine Natur mehr. Das muss man berücksichtigen. Die Photovoltaikanlagen in Deutschland, also die Freiflächenanlagen, verbrauchen ungefähr 0,1% der Landesfläche. Das sind so gute 32.000 Hektar, die wir in Deutschland im Moment haben. Das ist nicht viel. Man muss das ins Verhältnis sehen. Man sieht natürlich dann diese PV-Anlagen, wenn man entlang der Autobahn fährt und denkt, boah Gott, schau, wieder so ein PV-Park und der ist wieder so groß und es gibt ja noch viel größere. Wie sinnvoll ist das denn? Ja, also heißt, tatsächlich nutzen wir die Fläche in Deutschland ganz anders und Landwirtschaft ist natürlich jetzt auch keine hohe Biodiversität. Da habe ich ja schon mal eine Folge zu gemacht zum Thema Biodiversität von Freiflächenanlagen. Link packe ich mal in die Shownotes, wer da nochmal reinhören möchte in die Folge. Das, wenn wir Energiepflanzen oder was wir vor allen Dingen machen, das ist halt der Hauptteil der Landwirtschaft, ist Futtermittelanbau. Eine sehr ineffiziente Kette. Wir bauen Futtermittel an für die Fleischtierhaltung, um daraus dann Fleisch zu produzieren, was wir dann essen können. Also die Energiekette ist hoch ineffizient. Diese Diskussion wird selten geführt. Also man muss natürlich, bei aller Ehrlichkeit sagen, man muss aufpassen, dass man jetzt hier nicht anfängt, so ein bisschen polemisch zu werden. Ich mache trotzdem gleich noch natürlich ein polemisches Beispiel, um es mal so ein bisschen einzuordnen und diese Diskussion zu führen. Es ist aber eine schwierige Diskussion, damit man auch nicht Dinge gegeneinander aufrechnet, um Stammtischniveau zu erreichen. Das ist und wissenschaftlich wirklich ganz schwierig da, einzuschätzen, was hat jetzt welche Wirkung und in welcher Form und so weiter. Das ist nie wirklich nicht trivial. Also das polemische Beispiel, was ich noch bringen möchte, hat man vielleicht schon mal gehört, wir haben mehr Fläche für Golfplätze in Deutschland als für Photovoltaikanlagen. Ungefähr 50% mehr. Also Golfplätze machen in Deutschland knapp 50.000 Hektar aus, vielleicht zu den 32.000 Hektar Freiflächen Photovoltaik. Jetzt kann man sagen, ja, aber Golfplatz, das ist doch grün, da ist doch Wiese und so. Ja, aber das ist keine Biodiversität. Ne? Da wächst kein Klee und kein gar nichts und vor allem auf dem Green dann nicht. Vielleicht im Rough ein bisschen. Ich bin jetzt kein Golfer, deswegen, Entschuldigung, wenn ich die Begriffe da ein bisschen durcheinander werfe. Aber da muss ich sagen, also ein Golfplatz ist ein sehr gut gepflegte Natur ohne hohen Biodiversitätsgrad. Der ist auf einer PV-Anlage auch hoch aus meiner Freiflächenanlage. Man zementiert ja nicht den Boden, sondern darunter ist da Natur. Hat auch Verschattungseffekte und solche Sachen. Also ist eigentlich ganz, ganz nett. Also was will ich damit sagen? Jetzt vielleicht auch mit diesem polemischen Beispiel. Man muss auch da bei den Flächen immer diskutieren. Das ist kein großes Problem. Man kann natürlich dann noch Effekte nutzen oder eine Doppelnutzung machen. Es gibt ja dann die Ansätze der Agri-Photovoltaik, also dass man Photovoltaik mit Landwirtschaft kombiniert. Man kann die Pflanzen teilverschatten, was vor allem jetzt im Zuge des Klimawandels eine sehr interessante Alternative ist. Nur dass man dann Ernteerträge sogar erhöhen kann und gleichzeitig Strom produziert. Also nur Weizen, wenn wir den unter Modulen aufbauen, hat einen 12% höheren Weizenertrag. Nachteil ist natürlich, das ist aufwendiger. Solche Anlagen sind deutlich teurer. Ich würde mal sagen, mindestens mal ein Faktor 2 im Vergleich zu konventionellen Freiflächenanlagen. Floating PV, also schwimmende PV-Anlagen, haben den interessanten Nutzen. Wir kühlen das Wasser, wir haben weniger Wasserverdunstung, weil wir dann das Wasser verschatten. Fürs Ökosystem ist es auch ganz positiv. Wir können da Tagebauseen nutzen, die also entstanden sind, oder irgendwelche Baggerseen aus der Kiesproduktion. Anderer Effekt oder anderer Doppelnutzen wäre Parkplatz zu überdachen, Solarcarports. Wir haben wahnsinnig viele große Parkplätze in Deutschland, alle voll machen mit Photovoltaik. Klar, ist teuer, aber wer kennt das nicht? Jetzt im Sommer parkt man sein Auto gerne im Schatten, wenn alles überdacht ist und dann gleichzeitig Strom produziert. Super, man könnte dann sein Elektroauto laden. Wir haben so rund 60 Gigawatt Potenzial, wenn wir alle Parkplätze in Deutschland überdachen. Auch das ist teuer, weil die Unterkonstruktion, die Schaltkonstruktion teuer ist. Ist nicht schlecht. Naja, und dann können wir halt noch Infrastruktur-PV machen, also entlang von Bahntrassen, Autobahnen, diese bifazialen Module, die also dann vertikal montiert sind, also im 90-Grad-Winkel stehen, die haben dann von beiden Seiten produzieren die Strom, haben einen Effizienzverlust natürlich, weil es nicht perfekt ausgerichtet ist zur Sonne, aber die Lärmschutzwand macht ja sonst nichts, damit soll sie doch auch noch Strom produzieren. Ist eigentlich eine ganz interessante Sache. Also, das heißt, wir können diese Flächenkonflikte, die wir haben, durch eine clevere Doppelnutzung sehr effizient nutzen. Heißt also, wenn wir das mal den ersten Teil zusammenfassen, was wir machen, Photovoltaik ist, also braucht Fläche, Freifläche braucht Fläche, ja, deutlich effizienter als die Bioenergie. Jetzt, ohne jetzt in die Details zu gehen, was ist der Vorteil von der Bioenergienutzung? Der Flächenbedarf bis 2030, das wäre nur 1,2% der landwirtschaftlichen Fläche. Wenn wir den Ausbau entsprechend der Klimaschutzziele der Bundesregierung weitertreiben wollen. Also Fazit, machen wir einen Strich drunter. Photovoltaik ist kein Flächenfresser. Wir sollten die Flächen intelligent nutzen. Dächer zuerst, weil Freifläche brauchen wir auch, weil es einfach günstiger Strom ist. Wir können das sehr günstig bauen. PV-Anlagen auf Dächern sind immer teurer. Das heißt, der Strom wird teurer. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber dieser Mythos oder dieser Vorwurf, Photovoltaik verbraucht viel Fläche. Wenn man ihn mal einordnet, muss man sagen, ja, ist aber kein Problem. Zweiter Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist jetzt der Mythos, Photovoltaik erwärmt die Umgebung und daraus dann die Folgerung trägt zum Klimawandel, zur Klimaerwärmung bei. Ja, also ja und nein. Natürlich, wenn ich Photovoltaikmodule installiere an einer Stelle, dann verändert sich die Albedo, also ne, das Reflexionsverhalten des Bodens. Ne? Dunkle Flächen absorbieren die solare Einstrahlung, helle Flächen, weiße Flächen reflektieren. Ne? Und wir beobachten das global durch den Rückgang der Schnee- und Eisflächen weltweit, reduziert sich die Albedo, also die Reflexionsfähigkeit. Der Boden, die Erde heizt sich weiter auf. Das ist oder hat auch einen mittlerweile messbaren und nachweisbaren Einfluss auf das Weltklima, weil, ne, was passiert? Wir haben einen schwarzen Körper in der Physik, so nennt man das dann. Jeder Körper strahlt Wärme ab. Das ist elektromagnetische Strahlung im Infrarotbereich, also langwelliges Licht. Und dieses trägt natürlich dann dazu bei, der Körper Erde, der schwarze Körper Erde, heizt sich quasi selber auf, weil diese Wärmestrahlung dann von der Atmosphäre, von den Treibhausgasen absorbiert wird und dann wieder zurückgeworfen wird. Das heißt, wenn wir immer mehr Treibhausgase haben und gleichzeitig dann auch noch die Erde immer dunkler wird, weil das Eis verschwindet, haben wir einen sich selbst verstärkenden Effekt. Die Erde heizt sich schnell auf, können wir beobachten und nachweisen. Das passiert natürlich grundsätzlich auch, also dieser stärkere Erwärmungseffekt, durch die Photovoltaikanlagen. Denn was machen wir? Also die Vegetation, ne, was ist so der Anteil des reflektierten Sonnenlichts? Bei der Vegetation sind es so 15-30%. Beim PV-Modul ist es ja, die Hälfte, ich sag mal so 5, 10, 15% ungefähr. Wie ist jetzt also der Energiepfad, der Energiestrom in so ein PV-Modul? Wir haben die solare Einstrahlung. Ungefähr 20% der eingestrahlten Energie wird in Strom umgewandelt durch das Solarmodul. Das ist dann der Wirkungsgrad. 80% nicht. Ja, muss man halt bedenken. Dann haben wir ungefähr 10% des Sonnenlichts wird reflektiert, weil wir eine Glasscheibe haben, die ist natürlich entspiegelt, dass natürlich möglichst wenig reflektiert wird, möglichst viel absorbiert wird. Das sind so 10%. Naja, und dann durch das Aufheizen des Moduls haben wir ungefähr 70% der Energie der Sonne, die dann lokal in Wärmeenergie abgegeben wird. Das ist so, ne? Jedes Gebäude, jedes dunkle Gebäude, man kennt das vielleicht, wenn man, oder im Auto zum Beispiel, ne, dann ist dann, die Armaturen sind ja alle schwarz und die heizen sich dann, wenn das Auto im Sommer irgendwo geparkt hat, echt auf. Ne? Kann man Lenkrad nicht anfassen, kennt man vielleicht. Moment, ich muss mal ganz kurz. Ja, einmal kurz husten. Also, das ist bei Photovoltaik auch so. Ne? Die Module werden im Sommer, ne, wenn wir draußen so 25 bis vielleicht 30 Grad jetzt im Sommer Umgebungstemperatur haben und die solare Einstrahlung haben, heizen sich die Module mittags auf 60, 65 Grad auf. Und dann diese Wärme wird natürlich abgegeben. Das ist so. Das ist dann am Ende Physik. Was umgekehrt natürlich passiert, darf man auch nicht vergessen, wir verhindern durch diese Freiflächenanlagen ein Aufheizen des Bodens. Das heißt, die Pflanzen darunter sind vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt. Das ist positiv für die Vegetation darunter. Man hat jetzt verschiedene Studien natürlich zu diesem Thema durchgeführt und Untersuchungen gemacht. Also es gibt zum Beispiel eine Studie in Arizona, in der Wüste. Da hat man dann festgestellt, dass eine Photovoltaik-Freiflächenanlage, so eine große Freiflächenanlage, nachts um diese PV-Anlage herum es 3 bis 4 Grad wärmer war, als wenn die Photovoltaikanlage nicht da wäre. Das sind da dann diese Rückstrahleffekte, dass die PV-Anlage dann die Umgebung aufheizt. Aber auch das muss man berücksichtigen, das ist ja nicht so, dass dann die ganze Umgebung aufgeheizt wird. Das ist so 100 Meter drumherum, kann man das noch nachweisen. Und je weiter man weggeht, desto geringer ist dieser Temperaturaufheizeffekt. Aber ja, das passiert. Umgekehrt bei Photovoltaikanlagen auf Dächern in Städten beobachtet man, dass es sogar Kühleffekte gibt im Vergleich zu dem Gebäude, was dann da drunter ist. Also das heißt, die Solaranlage absorbiert die solare Einstrahlung. Darunter, das Flachdach, heizt sich nicht so stark auf und damit das Gebäude auch nicht so stark. Wir haben also einen geringeren Bedarf für Klimatisierung. Ist jetzt vor allem natürlich für heiße Standorte deutlich interessanter als jetzt in Deutschland. Bedeutet also, wir haben sogenannte Mikroklimaeffekte. Die sind eine sehr kurze Reichweite, wirken teilweise auch kühlend, ne, auch bei den Flachdächern. Aber es gibt Effekte, die man messen kann. Das ist jetzt auch nicht kein großes Problem. Also, ne, wir haben bei Dachanlagen sogar noch einen positiven Effekt. Haben wir gerade eben schon über diese Agri-PV gesprochen. Auch das ist eine Sache, die eigentlich sehr positiv ist, wenn halt die Pflanzen nicht in der starken Sonneneinstrahlung sind, sondern abgeschattet werden, indirekte Sonneneinstrahlung bekommen und es damit zu einem höheren Pflanzenertrag kommt. Es gibt eine Studie, also links wie üblich in den Shownotes, eine Publikation in Nature, also einem sehr, sehr oder dem renommiertesten Wissenschaftsjournal. Die haben sich angeguckt, ja, was bedeutet das denn jetzt global, wenn wir die Photovoltaikanlagen weltweit ausbauen, dann verändern wir ja diese sogenannte Albedo, also diese Reflexionsfähigkeit. Wir dunkeln die Erde etwas ab. Und wenn wir das machen und hochrechnen, reduziert sich weltweit die Albedo um, also einen minimalen Effekt. Ja, wir verdunkeln die Erde, aber der Effekt ist wahnsinnig klein. Man kann das dann umrechnen in das sogenannte Radiative Forcing, den Begriff aus der Klimaforschung. Das ist der sogenannte, ja, Strahlungsantrieb auf Deutsch. Radiative Forcing ist der Strahlungsantrieb. Man gibt an, pro Quadratmeter Fläche, wie groß ist dann die Strahlungsleistung in Watt, die dazu beiträgt, dass die Erde sich zusätzlich erwärmt. Und wenn wir jetzt also die ganzen Photovoltaikanlagen nehmen, oder die Freiflächenanlagen global, führt es das dazu, dass wir pro Quadratmeter 7,5 Mikrowatt, Mikro C durch minus 6, kommen erst 6 Nullen, dann die 1, 7,5 Mikrowatt Klimaerwärmung haben durch Photovoltaik. Also ja, machen wir einen Haken dran. Photovoltaikanlagen, einfach dadurch, dass sie Wärme abgeben, erwärmen das Klima. Aber dieses Radiative Forcing, dieser Strahlungsantrieb global durch die Emissionen von der Treibhausgase, das sind um Vielfaches größer. 2600 Mikrowatt. Also 7,5 Mikrowatt zu 2600 Mikrowatt pro Quadratmeter, wenn man das jetzt mal auf diese Ebene Mikrowatt umrechnet. Also das heißt, der Anteil oder die Bedeutung der Photovoltaikanlagen, die das Klima erwärmen, das ist noch nicht mehr im Promillebereich. Das sind im Vergleich zu dem, was wir haben, 0,0035%. Also wir sind bei 75 Mikrowatt bezogen auf die 2,6 Watt pro Quadratmeter Strahlungsantrieb aus dem anthropogenen Klimawandel. Das heißt, der Mensch emittiert Treibhausgase, die sammeln sich in der Atmosphäre. Das gibt einen zusätzlichen Strahlungsantrieb, weil man ihn umrechnen kann in die Erwärmung. Das sind 0,00035%. Also die Photovoltaik trägt ja, wie vieles andere auch, zum Klimawandel bei, weil sie halt die Albedo, das Reflexionsverhalten, verändert der Erde. Aber das ist vernachlässigbar klein. Das spielt überhaupt keine Rolle. Umgekehrt, und das ist dann der entscheidende Punkt, wenn wir Photovoltaik einsetzen, haben wir eine klimaneutrale Energiequelle und verdrängen damit fossile Energieträger. Und der Beitrag ist um ein Vielfaches größer. Denn wir vermeiden Treibhausgasemissionen, wenn wir Photovoltaikanlagen einsetzen, die halt minimal das Mikroklima verändern, aber Treibhausgasemissionen verdrängen, vermeiden aus Kohle, Öl und Gaskraftwerken. Und das ist, wie will man sagen, das ist der entscheidende Punkt, denn diese man kann es bezeichnen als Klimarückzahlzeit. Ne? Also wie lange dauert das, bis wir quasi diesen negativen Effekt durch die Klimaerwärmung kompensiert haben durch die geringeren Treibhausgasemissionen, weil wir halt fossile Kraftwerke verdrängen, geht schneller als ein Jahr. Das heißt, in einer kürzeren Zeit als ein Jahr, das heißt, weniger als ein Jahr Betrieb der PV-Anlage schützt das Klima. Nur die ersten 1, 2, 3, 4, 9, 10 Monate ist die Photovoltaikanlage klimaschädlich, weil sie halt bilanziell emittiert. Danach, und die Laufzeit sind 20 oder 25 oder sogar 30 Jahre der Solarmodule, produziert sie weniger Klimagase oder hat eine geringere Auswirkung, so muss man es eigentlich sagen, eine geringere Auswirkung auf die Klimaerwärmung als konventionelle oder fossile Kraftwerke. Und das ist das Entscheidende. Also die Photovoltaik, ja, hat einen Effekt und da gibt es dann so Fotos, vielleicht mal schon mal gesehen, mit irgendwelchen Wärmebildkameras, ja klar, heizen die Module sich auf und dann leuchten die natürlich auch auf und das sieht anders aus, als wenn ich einfach nur eine wilde Wiese habe, vielleicht so eine ganz wilde Wiese. Wenn man so ein Bild mal in der Stadt macht, die heizt sich schon ganz anders auf, wenn man da so ein Infrarotfoto mal aufnimmt. Aber der Klimaeffekt durch Photovoltaik ist um ein Vielfaches positiver als diese minimale Erwärmung, die entsteht, dass wir die Erde ein bisschen abdunkeln. Und weil wir vorhin auch schon über den Flächenbedarf gesprochen haben, auch da haben wir natürlich einen positiven Effekt. Und wenn man jetzt dann sagt, ja, was ist denn, ne, wie positiv ist denn die, oder negativ ist denn der Effekt, wenn ich jetzt Tagebau von brauner Steinkohle mache, auch da habe ich ja braun, das ist ja auch dunkel, ist ja keine helle Fläche. Ne? Also auch wenn man dann den Vergleich machen möchte, muss man ein bisschen aufpassen. Wir können aber festhalten, nein, Photovoltaik trägt nicht zur Klimaerwärmung bei, ganz im Gegenteil, sie ist klimapositiv und zwar wahnsinnig gut. Die lokalen, regionalen Effekte spielen keine große Rolle und damit ziehen wir auch den Strich unter die heutige Folge. Also Mythos 1, Photovoltaik ist kein Flächenfresser. Und klar, wir müssen sinnvoll die Standorte wählen, idealerweise eine Doppelnutzung, also Dächer nutzen, aber der Flächenverbrauch durch Freiflächenphotovoltaik ist völlig unproblematisch. Wir haben ausreichend Flächen. Wir sollten sie intelligent nutzen, also schon versiegelte Flächen zu nutzen, vielleicht da noch als Ergänzung, vielleicht zur Erinnerung oder zur Einordnung. Wir verbrauchen am Tag in Deutschland über 50 Hektar neu als versiegelte Fläche. Also jeden Tag kommt in Deutschland 50 Hektar neu versiegelte Fläche dazu. Wahnsinn. Das sind 50 Megawatt, die wir auf so einer Fläche an Photovoltaik installieren könnten. Jeden Tag neue Straßen, neue Siedlungsfläche und so weiter und so fort. Auch da nochmal zur Einordnung. Nein, Photovoltaik ist kein Energieträger, der ein echtes Problem hat, was die Flächennutzung angeht. Zweiter Punkt ist, Photovoltaik heizt das Klima nicht auf. Dieser Albedo-Effekt, also diese Rückstrahlfähigkeit, die Verdunklung ist minimal, vernachlässigbar. Der Nutzen ist um ein Vielfaches größer. Das darf man nicht vergessen. Also von daher, die Mythen kann man erklären. Man sieht jetzt, wir haben eine halbe Stunde gebraucht, um diese beiden Mythen jetzt mal in Ruhe auseinander zu klamüsern. Ich verlinke nochmal in den Shownotes die Zusammenstellung der Mythen der Photovoltaik vom Fraunhofer ISE. Die haben zu ganz vielen dieser Mythen mal sich die Mühe gemacht, das kurz kompakt darzustellen. Wer mag, kann da gerne auch mal reinklicken in das Dokument. Ist eigentlich ganz interessant, denn da sind viele Argumente, die man so an Stammtischen oder in irgendwelchen sozialen Medien hört. Und damit man das mal einordnen kann, die kriegt man nicht weg. Das sind aber so Pauschalisierungsargumente, die gerne gebracht werden. Die kriegt man nicht weg, weil es Leute gibt, die wollen es einfach nicht und suchen dann nach irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Also von daher, halt mal fest, Photovoltaik ist eine gute Energiequelle im Vergleich zu vielen anderen. In der nächsten Woche geht es dann wieder weiter mit Christian Kammlert. Ich möchte mit Christian mal diskutieren, wie dieser Strommarkt funktioniert mit negativen Preisen. Also ich will mit ihm mal besprechen, kann ein Markt funktionieren, auf dem es negative Preise gibt? Mal aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht. Wir haben jetzt ja bei der Photovoltaik das Problem, dass wir oder wegen der Photovoltaik im Strommarkt stark negative Preise an den Wochenenden bekommen. Und ist das ein Markt, der auf Dauer so funktionieren kann? Können Märkte mit negativen Strompreisen überhaupt funktionieren? Bart hat sich auch einen Kommentar zu einer letzten Podcast-Folgen. Gehen wir gerne mal drauf ein. Das diskutiere ich dann mit Christian in der nächsten Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.